Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Education im Fokus mit euren beiden Hosts
Kimsi von Reischach
und Dr. Simon Maria Hassemer. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen, der uns aus Schwabach in der Nähe von Nürnberg digital zugeschaltet ist und den ich euch gleich vorstellen darf. Hallo, lieber Joscha Falk.
Ja, hallo auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt ein paar einleitende Worte zu Joscha. Joscha hat an der Universität Bamberg Lehramt an Mittelschulen studiert für die Fächer Sozialkunde, Deutsch, Geschichte und Sport. Er ist dann 3 Tage in der Woche Mittelschullehrer für die Klassen 5 bis 9 und zudem ist er in den beiden weiteren Wochentagen freigestellt und im Innovationsteam Digitale Bildung aktiv und dort für 2 Landkreise und alle Mittelschulen im Einsatz. Seit 2016 ist er Schulentwicklungsmoderator für die Regierung Mittelfranken, mehrfacher Buchautor von zum Beispiel Effektiv unterrichten mit künstlicher Intelligenz und Blogger, dessen 100. Beitrag demnächst veröffentlicht wird. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal.
Dankeschön. Ja, ich bin schon immer mal wieder am Grübeln, was ich in dem 100. Beitrag mache. Also ich denke, Ende dieses Kalenderjahres spätestens sollte es soweit sein. Mal gucken, vielleicht geht's um unser heutiges Thema.
Genau, unser heutiges Thema. Simon, über was sprechen wir denn heute?
Wir sprechen heute über Prompting Skills. Denn wenn wir unsere Lehrkräfte und Fortbildenden fragen, wo sie sich im Bereich KI noch verbessern wollen, was sie noch lernen wollen, dann fällt eine Sache besonders häufig, nämlich Prompting. Wie kann ich richtig gut prompten? Wie kann ich da mehr aus der Maschine rausholen? Also, Thema sind Prompting Skills heute.
Also, Joscha, ich habe direkt eine Frage an dich. Wenn ich also jetzt hier in meine textgenerative KI prompte, nenne mir 5 gute Fragen für eine Podcast-Folge zum Thema Prompting Skills. Was passiert denn eigentlich mit den Buchstaben und Wörtern, die ich da eingebe? Also was macht die KI bzw. das Large Language Model eigentlich damit?
Es würde dir auf jeden Fall eine Antwort geben, mit der du bestimmt auch schon was anfangen könntest. Kann allerdings sein, dass du noch ein bisschen nachprompten müsstest, aber da kommen wir sicher später noch dazu. Ja, wenn du so einen Prompt eingibst, dann wird das dahinterliegende, also die sogenannten Daten, natürlich erstmal via Internet weitergeschickt, weitertransportiert. Es geht über eine Schnittstelle, die sogenannte API, an das jeweilige LLM, Large Language Model. Und dann kommt es jetzt darauf an, ob da ChatGPT angebunden ist, ob da Gemini von Google angebunden ist oder vielleicht eines der zahlreichen anderen Systeme. Was dann in dem Sprachmodell passiert, das ist dann der ja eigentlich komplexe Prozess und wir können da auch nur bedingt genau hineinschauen. Zum einen, weil die Firmen an vielen Stellen nicht so genau offenlegen, was da drin passiert. Und zum anderen, weil ich ja jetzt auch kein Informatiker bin und auch kein Large Language Model Entwickler bin, der da wirklich so richtig, richtig tief in den technischen Details drin ist. Vielleicht ganz grob, so wie ich es ja versucht habe, für mich nachzuvollziehen, was da passiert. Der Prompt, den wir eingeben, der wird erstmal in Tokens zerlegt. Diese Tokens, das sind Wortbestandteile, können auch Satzzeichen sein. Und diesen Tokens werden dann Zahlen zugeordnet, also sogenannte Vektoren, damit diese Tokens mathematisch bearbeitbar werden in dem Modell. Und jetzt passiert nach dieser mathematischen Übersetzung die eigentliche Arbeit in dem Large Language Modell, dass nämlich verschiedene Schichten von Berechnungen durchlaufen werden. Da geht es dann um Gewichtungen, um Vergleiche, um Wahrscheinlichkeiten. Letztlich um eine statistische Suche in dem Bedeutungsraum dieses Modells. Und wie das jetzt im Detail abläuft, das ist dann jetzt bei OpenAI zum Beispiel Geschäftsgeheimnis. Das Modell berechnet jetzt dann, welches Token statistisch am wahrscheinlichsten als nächstes folgen könnte. Und da beginnt dann der eigentliche Generierungsprozess. Das ist wichtig zu wissen, dass in Large Language Models ja quasi nichts reproduziert wird, nichts abgerufen wird und dann einfach ausgegeben wird, sondern es wird jede Antwort Wort für Wort, Token für Token immer wieder neu generiert. Und das, was generiert wird, basiert auf Milliarden von trainierten Sprachmustern. Und dabei ist die räumliche Nähe ganz entscheidend und ich konnte ja natürlich nie im Detail reinschauen, aber ich stelle mir es tatsächlich vor wie eine räumliche Nähe, die also in diesem Bedeutungsraum der Maschine den Zugriff begünstigt. Also dass quasi die Art und Weise, was zusammen kombiniert wird, hängt einmal vom inhaltlichen Aspekt ab, also von der kontextuellen Relevanz, aber dann auch von, wo liegt in dem Bedeutungsraum der Maschine was beieinander. Und da ist dann für diese sogenannten Kontextbeziehungen diese Transformer-Architektur relevant, von der man immer mal wieder hört. Wichtig ist, und das ist vielleicht der zentrale Satz, bei dieser generativen Vorhersage, die das Modell dann macht, wird eben nichts ausgespuckt, was quasi feststehend irgendwo gespeichert ist. Es wird also nichts abgerufen, sondern es wird bei jeder Anfrage immer wieder neu generiert.
Ich glaube, das kann man gar nicht häufig genug betonen. Es hat ja manches, was man da rausbekommt als Output, irgendwie so ein bisschen was von der Internetrecherche, dass man sagt, okay, das sind Suchergebnisse. Aber da muss man sich eigentlich immer wieder vor Augen führen, so funktioniert das nicht, sondern eben genau wie du das jetzt gerade beschrieben hast, das wird immer wieder neu generiert. Wenn ich jetzt aber nochmal an den Input denke und du hast diesen Tokenisierungsprozess hier beschrieben, dass jedes Wort, jede Wortart, sogar jedes Komma, im Prinzip Satzzeichen, dass die tokenisiert werden, hat dann Orthographie und Interpunktion in meinem Prompt, also eine Relevanz, wenn ich also orthografisch korrekt und Satzzeichen korrekt eingebe, was mich als Deutschlehrer ja freuen würde, wenn das wichtig wäre, ja. Hat das eine Relevanz oder ist dem LLM das eigentlich relativ egal, ob ich da Tippfehler und Zeichensetzungsfehler drin habe?
Naja, unser Prompt ist ja sowas wie eine Art Steuergerät. Also das lenkt das Modell in einen bestimmten Bedeutungsraum, aus dem dann eben die Antwort heraus generiert wird. Und in diesem Übersetzungsprozess, den ich beschrieben habe, da sind die Modelle schon ziemlich fehlertolerant, muss man sagen. Das heißt, Rechtschreibfehler, die jetzt den Inhalt und den Sinn der Eingabe nicht verändern, werden da im Prinzip ignoriert und du bekommst trotzdem eine sinnvolle Antwort generiert. Also kleinere Tippfehler oder auch Kommafehler, die den Inhalt nicht verändern, die sind irrelevant. Wenn jetzt aber die Rechtschreibung so fehlerhaft wird oder man quasi Tippfehler macht, die den Sinn eines Wortes verändern, also zum Beispiel, ob ich Wetter eingebe oder Werte, wo ja nicht so viel Unterschied ist, ne, von der Buchstabenabfolge, da bekomme ich dann natürlich schon was anderes generiert und da ist es dann eben schon entscheidend. Aber grundsätzlich ist jetzt Rechtschreibung tendenziell eher nicht so relevant.
Um nochmal zurückzukommen zu meinem ursprünglichen Prompt, der natürlich ohne Rechtschreibfehler und mit perfekter Interpunktion geschrieben wurde. Was ich da gepromptet hatte mit meinen Was wären denn 5 gute Fragen an den Joscha, war ja nun jetzt ein ganz einfacher Input-Output, richtig, Simon?
Ja, und ich muss zugeben, das sind auch so 90% der Prompts, die ich mache. Also dieses, liebe Maschine, gib mir einen Output zu diesem Input. Und ich denke dann auch immer, eigentlich kann man da bestimmt noch mehr rausholen. Ich nutze es aber gar nicht so häufig, vielleicht aus Unkenntnis. Wir haben bei dir gelesen, Joscha, das nennt man einen Single-Shot-Input-Output. Und das ist eben das, was wir so häufig nutzen. Was kannst du uns sagen, was man noch für Tipps und Tricks eben beim Prompten anwenden kann?
Naja, man kann vielleicht sagen, je besser man das Modell instruiert durch den Prompt, durch den Eingabebefehl, desto brauchbarer und spezifischer wird der Output, also die Antwort, die wir bekommen. Und das, was du genannt hast, das ist ja so ein typischer Zero-Shot-Prompt, also ein Prompt ohne weitere Beispiele, ohne Großkontext, ohne ausführliche Erklärung deiner Ziele zum Beispiel, ne, oder deines individuellen Hintergrundes, aus welcher Rolle du herausschreibst. Mhm. Der würde dir jetzt einen sehr allgemeinen Output liefern. Das heißt nicht, dass man mit dem dann nichts anfangen kann, aber es würde dann unter Umständen nochmal weitere spezifische Prompts erfordern, um das Ergebnis im Dialog zu verfeinern. Wenn man jetzt sozusagen von dieser Idee drauf guckt, je besser ich das Modell instruiere, desto relevanter und zielführender wird der Inhalt, dann muss man sich klar machen, dass so ein paar übergeordnete Aspekte einfach wichtig sind, damit ein großes Sprachmodell uns gute Inhalte liefern kann. Da gehört zum Beispiel der Kontext dazu, da gehört dazu, dass ich sage, in welche Rolle möchte ich das LLM versetzen, vielleicht auch aus welcher Rolle heraus ich schreibe. Da ist der konkrete Auftrag, der Arbeitsauftrag relevant, da ist die Zielsetzung wichtig und je nachdem, was ich vorhabe, ist es auch wichtig zu beschreiben, beschreiben, wie ich mir den Output vorstelle, also in welchem Format, in welcher Länge, in welchem Stil, in welcher Tonalität soll das Ganze ausgegeben werden. Und möglicherweise, das wäre jetzt noch sozusagen ein Add-on an einen klassischen Prompt, könnte auch eine Kontextdatei relevant sein. Also, dass ich zu dem, was ich reinschreibe, auch noch was reinlade, was mitverarbeitet werden soll. Und wir sind ja jetzt noch nicht so im Detail bei den Techniken. Letztlich kann man es vielleicht als Idee an der Stelle mal festhalten, das Prompten ist so ein bisschen wie gute Didaktik. Je klarer ich formuliere, was ich will und brauche, desto besser wird es dann auch.
Dann lass uns da doch einfach direkt mal einsteigen in die Techniken. Jetzt hast du uns quasi ein paar Appetizer gegeben. Kannst du uns ein paar konkrete Beispiele von Prompts geben, die für unsere Lehrkräfte besonders hilfreich wären? Was könnten die mal versuchen?
Lehrkräften geht es ja häufig um Materialerstellung, um Unterrichtsvorbereitung, vielleicht aber auch um das Erhalten von Ideen, wie sie die nächste Stunde aufbauen können. Und da eignen sich solche Zero-Shot-Prompts als Einstieg schon durchaus, um dann im Gespräch was zu entwickeln. Ein bisschen zielführender ist, wenn man gleich in den Bereich der One-Shot- oder Few-Shot-Prompts kommt. Also wenn ich zum Beispiel sage, erkläre mir den Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur in 3 Sätzen, weil ich die Idee habe, dass ich daraus vielleicht einen Infoblock für ein Arbeitsblatt erstellen möchte oder für eine Übungsstation, die ich für meine Klasse vorbereite, dann kriege ich diesen Ansatz und diesen Inhalt besser und zielführender, wenn ich gleich ein Beispiel dazu packe, ja, und das präziser mache. Zum Beispiel erstelle 10 Aussagen zum Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur, bewerte jede mit 1, das würde unklar bedeuten, 2 teils richtig und 3 korrekt und gehe dabei nach folgendem Beispiel vor. In einer Demokratie wählen die BürgerInnen frei, in einer Diktatur herrscht eine Person allein, das wäre die 3. Ja, dann würde das Sprachmodell ein Muster von mir erhalten, nachdem sie quasi vorgehen soll und dadurch wird der Output deutlich präziser. Und das gilt eigentlich immer, wenn ich sage, erstelle mir ein Arbeitsblatt oder erstelle mir einen Infotext oder erstelle mir Differenzierungsmaterialien für ein Stationentraining, dass wenn ich dem KI-System ein Beispiel oder zumindest Kriterien gebe für das, was ich davor habe, dann bekomme ich den Output sehr viel zielgerichteter.
Ich habe eine Frage zu den Few-Shot-Prompts. Wie kann ich sicher sein, dass ich das Large Language Model, mit dem ich da gerade interagiere, auch sich immer noch auf diese Few Prompts, auf die ich davor eingegeben habe, bezieht? Also ab wann findet der Reset statt?
Gute Frage. Also technisch gesehen kann ich es dir nicht genau beantworten, wann der stattfindet. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass solange du in einem Dialog dich befindest, dass der Bezug gegeben ist. Dass es aber ja durchaus passieren kann im weiteren Verlauf des Gesprächs, in Anführungsstrichen mit dem KI-System, dass ihr vielleicht euch mal in ein Detail hineinbohrt, um da irgendwo präziser rauszukommen, dass dann der Bezug verloren geht und du vielleicht eine kleine Erinnerung sozusagen nachprompten musst, um wieder an den Punkt anzuknüpfen. Few-Shot-Prompt heißt ja, dass du mehrere Beispiele lieferst, um sozusagen möglichst präzise klarzumachen, worauf du raus willst und in welchem Stil der Output generiert werden soll. Und das klappt im Sinne von, ich bereite den Prompt vor, gebe ihn ein, erhalte einen Output, sehr gut. Wenn dann ein nachfolgendes Gespräch sich entwickelt, kann es sein, dass man mal so eine Schleife einziehen muss.
Wie sieht es eigentlich aus? Also ich werfe dir jetzt mal ein paar Begriffe entgegen und hoffe, du kannst sie für uns alle kurz und präzise auflösen. Self-Consistency Prompting, Chain of Thought, iteratives Prompting oder auch Step-Back Prompting. Was heißt denn das eigentlich alles?
Das ist ja schon mal die erste Herausforderung, dass ich mir das jetzt alles merken muss, was du gesagt hast. Möglicherweise frage ich nochmal nach. Also ich fange mal an mit dem Step-Back-Prompting, weil das ist, glaube ich, was sich Lehrkräfte sehr gut vorstellen können. Das ist ja so eine Art von Vorwissensaktivierung, die man macht und die sollte man ja auch im Unterricht am Anfang der Stunde durch eine kurze Wiederholung beispielsweise machen, damit bei den Schülerinnen und Schülern aktiviert wird, an was wir anknüpfen wollen. Und genauso funktioniert Step-Back-Prompting mit Sprachmodellen auch, dass ich zum Beispiel am Anfang meines Dialoges klar mache, um welches übergeordnete Thema oder um welchen übergeordneten Bereich es sozusagen jetzt gehen soll in dem Dialog, um Hintergrundwissen zu aktivieren und jetzt beziehe ich mich mal auf die technische Einführung vorhin, um sozusagen das Modell schon mal in den Bedeutungsraum oder den Teil des Bedeutungsraumes zu lenken, in dem es sich dann beim Generieren des nächsten Outputs bewegen soll. Und das vermeidet natürlich Fehlinterpretationen und Fehlinformationen dann im Output. Also wenn ich zum Beispiel sage, welche drei Merkmale sind typisch für eine Demokratie, und dann schicke ich den Prompt erstmal ab und warte erstmal, was da kommt und gehe dann sozusagen im nächsten Schritt auf mein spezifisches Vorhaben ein, dass ich jetzt ein Arbeitsblatt brauche oder ein Infotext oder ein Quiz oder Differenzierungsmaterialien zu dem Thema, habe ich durch diese Technik Step-Back-Prompting schon mal sichergestellt, dass da nichts fehlgeleitet wird. So, jetzt hattest du noch nach Chain-of-Thought-Prompting gefragt.
Das ist insofern eine relevante
Technik, als dass wir die auch in moderneren Reasoning-Modellen sozusagen integriert erleben. Da geht es darum, dass Modelle entweder gelernt haben oder durch unseren Prompt dazu aufgefordert werden, Schritt für Schritt vorzugehen, Schritt für Schritt zu rechnen. Und wenn man so den Diskurs verfolgt, dann liest man auch häufig Schritt für Schritt zu denken. Und das muss man aber streng genommen in Anführungsstriche setzen, weil da denkt sich natürlich überhaupt nichts bei so einer Maschine. Also es geht darum, eine Argumentationskette aufzubauen, vor allem bei komplexen und mehrstufigen Aufgaben, die dann zu besseren und logischeren Ergebnissen führt. Also im Prinzip kann ich jeden Prompt, Single Short, Few Short, Step Back Prompting, kann ich durch so einen Chain of Thought Ansatz erweitern, wenn ich einfach am Schluss schreibe, gehe bei deinen Überlegungen Schritt für Schritt vor. Ja? Oder jetzt vielleicht ein bisschen komplexer und bezogen auf das Demokratiebeispiel von gerade, erkläre Schritt für Schritt den Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Diktatur, überlege zuerst, wer trifft die Entscheidungen, welche Rechte haben Bürgerinnen und Bürger und so weiter, dann gib erst eine zusammenfassende Antwort. So, und jetzt muss ich nachfragen bei dir, Kimsi, was war die dritte?
Lass uns noch kurz über Anthropomorphisierung sprechen im Umgang mit Large Language Models. Mir ist gerade aufgefallen, wir duzen ja eigentlich die ganze Zeit das LLM. Ich weiß nicht, ob es auch Lehrkräfte da draußen gibt. Schreibt es uns gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast@zsl-bw.de. Habt ihr ein Large Language Model schon mal gesiezt? Aber es ist tatsächlich eher eine Duz-Beziehung und da müssen wir tatsächlich ein bisschen auch aufpassen, dass wir nicht da reingeraten, das zu sehr zu vermenschlichen. Du hast gerade von Nachdenken gesprochen, dass manche Anbieter das so darstellen, wo eigentlich eine Maschine rechnet. Und wir haben es auch beispielsweise in solchen Begriffen wie halluzinieren. Also dass eben das LLM als Output eine nicht valide Information ausgibt. Das sind ja wirklich Begriffe, die wir nur aus dem zwischenmenschlichen Bereich kennen. Und hier haben wir es mit einem Computer zu tun. Das war eigentlich
absolut
gar keine Frage,
also
Entschuldigung.
Ich nehme den Impuls einfach mal so auf. Ich höre das aus den Kreisen der Jugendlichen auch öfter, dass dann von ChatGPT als Chatty gesprochen wird. Ja? Und da natürlich sowas wie eine Vermenschlichung stattfindet. Und wenn man die Studienlage verfolgt, dann werden ja auch Sprachmodelle sehr, sehr häufig einfach als Freund oder Freundin benutzt oder auch für, sag ich mal, therapeutische Aspekte oder Beratungspunkte und so weiter, wo diese Nähe, die du angesprochen hast, sehr, sehr deutlich wird. Ich glaube, man muss sich das einfach immer wieder herholen, auch wenn einen die Dialoge und das Miteinander in dieser KI-Ko-Konstruktion dazu verleitet, davon Intelligenz auszugehen oder dass da vielleicht so ein Wesen oder so auf der anderen Seite der Leitung sitzt, dass man sich das einfach immer wieder kritisch bewusst macht, dass hier kein Nachdenken passiert, dass es da auch keine Intuition gibt, dass da kein Bewusstsein vorhanden ist, sondern dass es einfach mathematisch gesteuerte Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, die da passiert auf der Basis riesiger Datenmengen. Und ich meine, kann ja mal vorkommen, dass so ein Large Language Model ein bisschen länger braucht, um eine Antwort zu generieren, ne? Und wir das vielleicht auch als ein Zögern oder Zaudern interpretieren oder so. Aber es ist sehr wahrscheinlich einfach eine erhöhte Serverlast oder irgendein anderer Grund, der die Rechenzeit erhöht. Was man vielleicht noch ergänzen muss, und das gehört, glaube ich, auch zum kritischen Umgang mit KI-Systemen, diese Anthropomorphisierung, die du angesprochen hast, das ist ja auch ein Teilaspekt von Marketing. Also die Firmen, die dahinter stehen, wollen uns diese Systeme ja nicht als neutrale und kalte Maschinen präsentieren, sondern eben als Systeme, die nah an uns sind oder denen wir nahe uns fühlen, ja, weil wir sie dann häufiger nutzen und vielleicht auch mehr eingeben und sie vielleicht auch für noch mehr Bereiche in unserem Leben als Gesprächspartner oder Partnerin wahrnehmen.
Ich muss zugeben, ich habe in der Frühzeit der Nutzung von textgenerativer KI mich auch noch für jeden Output bedankt. Also ich hatte so eine Art
Ich bedanke mich aber auch ab und zu. Ich finde, und ich freue mich auch, wenn ich gelobt werde. Das ist eine gute Frage.
Aber das ist ja auch ein bisschen inflationär.
Ich kriege nicht immer, also nicht alle meine Fragen werden als gute Fragen. Bei dir schon?
Ja, also dann lass dich lieber von mir loben. Aber ich finde es ja auch irgendwie menschlich. Man muss sich einfach der Sache bewusst sein, mit was man da interagiert. Glaubst du, dann ist das Rollenprompting besonders gefährlich, wenn man dem Large Language Model also eine Rolle zuschreibt? Lass uns KollegInnen sein im Bereich der Schule. Wir sind beides Pädagogen oder Pädagoginnen. Lass uns mal gemeinsam hier Unterrichtsmaterial erstellen oder kluge Aufgaben, komplexe Lernaufgaben. Ist da die Gefahr besonders groß, dass ich diesen Blick für die Maschine hinter meiner Anthropomorphisierung verliere, wenn ich dieses Rollenprompting einsetze?
Ja, die Gefahr ist natürlich da und es ist im Unterricht, wenn ich das mit Schülerinnen und Schülern nutze, also wenn ich ein KI-System in eine bestimmte Rolle versetze, um das in einem didaktischen Setting dann zu verwenden, dann muss es aus meiner Sicht Teil jeder Lerneinheit sein, das auch anzusprechen, darüber zu reflektieren und es klarzustellen, dass wir es hier jetzt beispielsweise nicht mit einer echten historischen Figur im Sinne einer Quellenanalyse zu tun haben.
Gottes Willen, das muss ich als Geschichtsdidaktiker jetzt aber ganz arg unterstreichen. Das ist echt hochgefährlich.
In dem Beispiel von dir, wenn es mir nur um meinen eigenen Arbeitsprozess geht, dann kann so ein Rollenprompt durchaus auch ein relevanter Teilaspekt sein, um die Arbeit mit dem KI-System noch effektiver zu gestalten. Weil ich in den Rollenprompt ja zum Beispiel reinschreiben kann, dass ich eben nicht gelobt werden möchte, sondern dass ich quasi die Perspektive vielleicht eines klugen, aber kritischen Skeptikers brauche, um meine eigenen Gedanken zu schärfen. Ja? Oder dass ich einen Text reingebe, an dem ich arbeite und über den Rollenprompt dem KI-System mitteile, pass auf, geh mal in die Perspektive meines schärfsten Kritikers und jetzt sag mir mal die Punkte, an denen du den Text zerlegen würdest. Also das ist ja auch denkbar. Das schafft dann vielleicht jetzt im Sinne dieses Anthropomorphisierungsthemas, das wir gerade hatten, nicht unbedingt mehr Abstand, aber es macht uns die Spielräume deutlich, die möglich sind, um das auch sehr gezielt zu nutzen. Und dabei sich immer wieder klarzumachen, es ist letztlich die Bedienung einer Maschine, die wir hier perfektionieren und nicht ein menschliches Wesen, das wir steuern können.
Lass uns doch mal in die Zukunft schauen. Wir haben ja jetzt ein Prompt, also ich prompte, ich bekomme eine Antwort zurück, ich bekomme ein Produkt zurück. Aber wenn wir in die nahe Zukunft schauen, dann wird es ja schon möglich sein, dass nicht nur Frage und Antwort für mich zur Verfügung gestellt wird, sondern ganze Prozesse für mich erledigt werden können. Kannst du uns da Beispiele geben? Und vor allem Beispiele, die eben für Lehrkräfte vielleicht nützlich sein könnten?
Aus meiner Wahrnehmung heraus sind wir da jetzt Mitte 2025 so in der Übergangszeit. Also wir haben jetzt 2,5, 3 Jahre sehr viel nach dem Muster gearbeitet. Ich gebe einen Prompt ein und bekomme eine Antwort, also ein bestimmtes Produkt. Und jetzt erleben wir, dass neuere Reasoning-Modelle zunehmend agentische Fähigkeiten haben. Wir erleben, dass diese Systeme quasi ausführende Systeme werden. Also die können für uns Aufgaben übernehmen. Die können mit Abstrichen natürlich Handlungen ausführen und bestimmte Schritte, Teilschritte und Dinge für uns erledigen und das sogar autonom. Das heißt, es sind nicht mehr nur schreibende Werkzeuge, sondern letztlich ja ausführende Systeme, die ich mit viel komplexeren Aufgaben betrauen kann. Jetzt ist es für Lehrkräfte relevant, weil wir natürlich sehr viel produktiver und zielführender komplexe Vorbereitungsroutinen zum Beispiel an ein KI-System, jetzt gibt es ja ziemlich neu den Agent bei OpenAI beispielsweise, der für uns sowas erledigen kann, zum Beispiel Erstellung einer Unterrichtseinheit. Da hängt dran eine komplexe Recherche, da hängt dran die Auswertung von verschiedenen Quellen, da hängt dran das Erstellen verschiedener Materialien, die Produktion einer Präsentationsdatei, mit der wir weiterarbeiten können, zum Beispiel. Und das alles geht jetzt mehr oder weniger gekoppelt durch einen Prompt, der vielleicht nicht mehr so ein richtiger Prompt ist, sondern mehr so eine Art Briefing. Ja, also wie so eine Art Auftrag an einen Mitarbeitenden, dem ich ihm erteile und dann erledigt er das Ganze für uns. Und ich glaube, wir tasten uns jetzt so langsam vor in dem Bereich Arbeit mit KI-Agenten bzw. agentischen KI-Systemen im Bereich der Vorbereitung. Aber wir werden hier auch zunehmend Lernprozesse erleben, die von dieser Art von KI-Steuerung geprägt sind und früher oder später auch im Unterricht und in Lernprozessen Einzug erhalten. Also Doris Wessels beispielsweise vom VK Kiwa, Professorin aus Kiel, die hat schon Anfang des Jahres von Agentic Learning Workflows gesprochen. Und das erfordert unter anderem, weil wir ja jetzt heute über Prompting reden, da schon auch nochmal ein Umdenken.
Wenn ich an meine Zeit als Lehrkraft zurückdenke, was auch immer sehr viel Aufwand war, wir sind jetzt hier kurz vor den Sommerferien und dann sind immer die Klassenfahrten und Landschulheimaufenthalte sind ein Thema. Könnte eine agentische KI mich dabei unterstützen? Buche die Jugendherberge für so und so viele Personen, Busunternehmen, Zugfahrttickets, Ausflüge, pädagogisch wertvoll zu dem und dem Thema. Könnte ich dann nicht auch einfach eine agentische KI beauftragen, die mir diese Arbeit abnimmt und ich kann mich wieder mehr auf meine pädagogische Tätigkeit konzentrieren? Das wird mir sowas von helfen, ja, als Lehrkraft.
Definitiv. Wenn du das jetzt aktuell ausprobieren würdest, dann denke ich, würdest du an verschiedenen Stellen auch noch an Grenzen stoßen. Wenn beispielsweise der Agent von OpenAI, der richtet sich ja so einen virtuellen Desktop ein und ist dann unterwegs im Internet und man kann da auch dabei zuschauen, also das ist sehr faszinierend, dass der zum Beispiel an einer bestimmten Homepage, wenn er Zugverbindungen oder Busverbindungen für dich recherchiert oder so, dann an eine Stelle stößt, wo er nicht mehr weiterkommt, wo du dann doch eingreifen musst. Ja, das könnte so eine Stelle sein, weil wir an vielen Stellen im Internet sehen, die sind natürlich jetzt noch nicht auf die Nutzung durch autonome KI-Systeme ausgelegt. Also die funktionieren auch noch ein bisschen nach einer anderen Logik. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, also Schullandheim, Klassenfahrt, Planungsaspekte, da hängt ja ein riesiger Recherche- und Vorbereitungsteil erstmal dran, den ich sehr, sehr gut an KI-System auslagern oder teilauslagern kann. Es geht auch mit der Deep Research-Funktion sehr, sehr gut, die es in verschiedenen Modellen mittlerweile gibt.
Was ist das?
Also auch ein KI-Agent letztlich, der eine Tiefenforschung, das ist die Übersetzung, die man häufig liest, also eine tiefgehende Forschung im Internet, Recherche im Internet für uns vollzieht und das dann auch auswertet und strukturiert ausgibt. Das könnte man nutzen und dann könnte man so einen Agent losschicken für Bus- oder Bahnverbindungen, für Hotelinformationen und so weiter. Und wenn du dich traust, also das ist auch so eine Frage, die da dranhängt, ne? Wie viel Macht geben wir denn eigentlich ab an solche Systeme? Wenn du dich traust, zu einem agentischen Workflow, den du dir gebaut hast, jetzt Zugriff auf deine Kontodaten einzurichten, dann könnte der durchaus so ein Hotel vielleicht auch für dich buchen. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden das in den nächsten Jahren öfter sehen.
Ich bin schwer gespannt, aber Kontodaten rausgeben, echt jetzt?
Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, aber ich würde jetzt als erstes nochmal den Elternbrief von einem Large Language Model aufsetzen lassen zur ersten komplett KI-organisierten Klassenfahrt. Mal schauen, ob wir alle zurückkommen.
Auf jeden Fall.
Klar, und wenn du dem Agent Zugriff auf dein E-Mail-Postfach geben würdest, dann könnte er das vielleicht auch gleich noch für dich abschicken. Aber du merkst, eure Reaktion zeigt es ja auch, dass das ganz viele Nachfolgegedanken sozusagen auslöst, von datenschutzrechtlichen Dimensionen über ethische Aspekte bis hin zu, es hat auch immer so ein bisschen so einen Gruselfaktor. Ja. Ne? Wie weit lassen wir die Maschinen eigentlich in unser Leben rein? Und wollen wir das überhaupt, was da technisch alles möglich ist? Und das wird natürlich durch das Thema agentische KI jetzt 2025 und die nächsten Jahre nochmal um einiges relevanter, so wie ich das einschätze.
So schön hat noch nie jemand hier bisher im KI-Podcast des ZSL das Dachstuhl-Dreieck geschlossen, in dem wir jetzt eben auch die gesellschaftlich-kulturelle Ebene mit drin hatten und wie viel wollen wir eigentlich zulassen in unserem Leben durch künstliche Intelligenz. Das war ganz prima, weil wir haben, ich glaube, ich muss das Dachstuhl jetzt nicht nochmal erwähnen. Ne?
Ach, mach doch nochmal einen Satz zum Dachstuhl.
Also wir haben heute sehr klar gehört, wie nutze ich textgenerative KI, sehr detailliert, es war ganz prima. Wir haben auch gehört, wie das funktioniert, wie die Reise der Daten vor sich geht, wenn wir prompten. Und jetzt am Schluss haben wir auch über die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, auch die ethischen Aspekte gesprochen. Also wirklich an jede Seite des Dreiecks können wir heute ein Schleifchen dran machen.
Aber ohne jetzt alles in Frage zu stellen, lieber Joscha, wieso sollen Lehrkräfte denn eigentlich überhaupt noch prompten? Ne? Also in 5 Jahren, wir schauen in die Zukunft, geht da nicht alles einfach automatisch? Sollten die jetzt ihre Skills überhaupt noch vertiefen?
Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Wir werden höchstwahrscheinlich in 5 Jahren nicht mehr so über Prompting reden, wie wir das jetzt tun. Aber es wird eine Teilkompetenz von KI-Nutzung, von Anwendung von KI-Systemen sein, die wir beherrschen müssen. Und wir haben ja jetzt heute auch so ein bisschen technisch, ne, über Prompting-Ansätze geredet. Es geht ja letztlich um die Strategie oder die Strategien, die wir uns drauf schaffen, um zielführend mit Maschinen zu interagieren. Und dabei, und wahrscheinlich auch je stärker sich diese Systeme noch weiterentwickeln, ist relevant, wie gut wir deren Logik verstehen. Dabei ist relevant, wie gut wir formulieren können, was wir wollen, wie gut wir solche Teilbereiche beherrschen, wie Kontextgestaltung, wie Zielsetzung und Zielformulierung. Und das, glaube ich, wird die nächsten Jahre eher wichtiger als unwichtiger, auch wenn wir dann vielleicht nicht mehr explizit über die Prompting-Technik reden. Und das würde ich vielleicht jetzt auch nochmal gern so als Punkt setzen wollen. Beim Prompting geht es natürlich um verschiedene Formulierungstechniken, wie ich das Ganze aufbaue und so. Aber letztlich der Kern davon ist eine Interaktionskompetenz. Und da sehe ich im Moment, also egal, ob ich jetzt im Bereich multimodale Systeme gucke oder agentische KI-Systeme, für August 2025 ist GPT-5 angekündigt, wo Verschiedenes zusammengeführt wird bei OpenAI. Da sehe ich im Moment keinen Grund, warum das an Relevanz verlieren sollte. Eher im Gegenteil.
Und deswegen müssen wir als Lehrkräfte auch kontinuierlich daran bleiben und müssen uns auch selber nach wie vor als professionell Lernende begreifen, weil die Entwicklung weitergeht und wir nicht sagen können, ja, habe ich einmal gelernt, kann ich jetzt.
Haken dran, nee.
Leider nicht. Oder was heißt, es hält uns ja auch neuroplastisch agil. Und das ist ja auch eine gute Sache.
Joscha, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wer sich jetzt in Ruhe nochmal alles nachlesen möchte, welche unterschiedlichen Prompting-Techniken es gibt, der kann das tun, nämlich auf deinem Blog, richtig?
Genau, da gibt's unter anderem einen Artikel zum Thema Prompting verstehen, wo die wichtigsten Techniken und Hintergründe für Lehrkräfte nochmal zusammengefasst sind. Ich kann aber auch gern das ein oder andere Material zum Prompting jenseits meiner Materialien mit in die Shownotes packen und für euch verlinken. Da gibt's noch jede Menge spannende Artikel.
Super gut, vielen, vielen Dank dafür und auch danke, dass du heute hier dabei warst.
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Und ich finde, Kimsi, du hast es wieder ganz toll gemacht, ganz toll moderiert, ganz tolle Fragen. Nur um jetzt mal das nochmal abzurunden.
Zu loben. Super, danke euch, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört bei Education im Fokus. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.